Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Hallo Marcel.
Hallo Philipp.
Schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich ja jetzt, keiner hat dich gesehen seit der letzten Episode, aber ich habe dich ja auch jetzt tatsächlich eine ganze Woche überhaupt nicht irgendwie wahrgenommen, weil du einfach krank zu Hause gesessen hast.
Gesessen, gelegen. So lange gelegen, dass man teilweise auch nicht mehr wollte, konnte.
Ja, man hört's noch.
Man hört's noch.
The sexiest voice of Podcast Deutschland ist ein bisschen angeschlagen unterwegs heute. Ne?
Ja, also ich hoffe, ich halte ein bisschen durch und kann das noch mit Tee und Bonbons ein bisschen strecken, aber ich denke mal, wir schaffen unser Thema heute schon.
Ich merke schon, wie die Stimme zwischendurch immer bricht, aber das kriegen wir hin. Immer wenn dann deine Stimme weggeht, muss ich übernehmen. Oder unser Gast, den wir heute dabei haben, der hat natürlich auch einiges beizutragen. Den stelle ich doch jetzt gleich zu Anfang mal vor. Das ist nämlich der Frank. Hallo Frank.
Hallo Marcel und Philipp.
Schön, dass du dabei bist. Du bist ja quasi der Urheber, die Ursache, der Trigger für dieses Thema der heutigen Sendung. Nennen wir es mal, ich habe es hier in meinen Notizen Tesla-Sharing genannt. Und das ist eigentlich auch ungefähr das, worum es geht. Ihr habt euch zusammengetan mit einem Haufen Leute und teilt euch quasi die Kosten für ein Model X, richtig?
Genau, korrekt.
Genau, und was es damit auf sich hat, wie das funktioniert, wie man auf so eine Idee kommt und warum zum Teufel man das eigentlich will, das besprechen wir, wenn wir mit dem Vorgeplänkel durch sind, weil wir uns ja vorgenommen haben, vorzuplänkeln und nicht nachzuplänkeln. Da fangen wir doch einfach mal mit den 3-4 Pünktchen an, die wir uns vorgenommen haben zu besprechen heute. Was ich gefunden habe im Internet zum Beispiel, das Thema Energiesparreifen. Das ist ja jetzt für uns EV-Fahrer auch immer irgendwie ein Thema. Ich muss ehrlich sagen, für mich war es bisher nicht so wichtig, was die Reifen auf meinem Auto so für einen Wert hatten. Also bevor ich die Zoe gefahren bin, da ging es mir eigentlich immer nur darum, dass das Profil hübsch aussieht.
Nee, also das Profil selber macht natürlich auch eine ganze Menge aus. Aber eigentlich, ja, für die Zoe selber gab es ja schon einen Energiesparreifen, der ist mit Michelin und Renault zusammen entwickelt worden. Das war der Michelin Energy Safer EV.
Der ist ja schon gleich drauf, wenn du eine Zoe kaufst.
Der ist gleich drauf, wenn du die Standardbereifung kaufst. Nimmst eine 17-Zoll-Felge, kriegst einen Reifen, der deutlich schlechter verbraucht. Also deutlich mehr Verbrauch verursacht, sagen wir so. So, und aus der Sicht muss ich eigentlich sagen, gibt es eigentlich gar keinen Grund, energiesparende Reifen speziell jetzt für Elektroautos zu bauen oder zu entwickeln, weil auch für die Verbrenner solch ein Reifen natürlich Sinn macht.
Ja.
Also wüsste jetzt nicht, warum der nicht einen halben Liter oder sogar einen Liter weniger Sprit verbrauchen sollte.
Naja, weil es einfach keinen interessiert hat bisher. Ne? Das Auto verbraucht so viel, wie es braucht, ist nicht so schlimm, sind da überall Tankstellen und ich kann trotzdem 800 Kilometer fahren, also denkt da einfach keiner drüber nach. Und dann machen sie es wohl doch so, dass einfach das Profil hübsch aussieht.
Ja, die Frage ist halt, was kommt dann eigentlich bei sowas raus? Die Zoe zum Beispiel ist ja jetzt kein Hochleistungssportwagen. Das heißt, der Reifen, der muss nicht gewisse Geschwindigkeitskriterien erfüllen, der muss nicht besonders fest sein. Er soll nach Möglichkeit besonders schmal sein, damit er halt den Windwiderstand niedrig hält und halt dadurch Energie sparen. So beim BMW zum Beispiel, beim i3, da sieht man es ja auch, der hat auch recht schmale Reifen.
Hat so Kutschenräder.
Ja, 155er sind das, glaube ich, von der Breite her. Allerdings auf 19 Zoll sogar, glaube ich, 19 Zoll Felgen. So, und
sieht von der Seite hot aus und von hinten muss man zweimal hingucken, ob das echt so ist oder ob da nicht jemand einen Scherz erlaubt.
So, die Frage ist halt, muss da wirklich was für Elektroautos entwickelt werden? Aus meiner Sicht nicht. Gilt für alle Fahrzeuge.
Ja, ja.
Optik ist dann halt das Thema, ne?
Ja, aber schau, ich glaube schon, dass jetzt irgendwie bei Falken sie sich gedacht haben, oh, jetzt kommen hier diese Energiesparfüchse, diese Elektroautofahrer, die haben nicht viel Reichweite, da ist wenig Luft nach oben oft, je nach Modell natürlich unterschiedlich viel. Die wollen jetzt hier Energie sparen, da haben wir doch genau den Markt für uns. Da können wir jetzt hier die super Energiespareifen entwickeln, die wir eigentlich eh schon immer hätten machen können, können dann aber nochmal marketingmäßig da nochmal Geld verlangen für Dinge, die man eigentlich schon immer hätte machen können.
Ja, also ich sag mal, beim BMW ist es ja so, es gibt gar nicht so viele Hersteller, die diese Reifen dort anbieten in dieser Dimension und damit sind die natürlich auch sehr teuer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für die Zoe Spin jetzt mal einen Standardreifen nehmen kann mit gutem Energielabel, bin ich bei 45 Euro den Reifen. geht man zum BMW rüber, da bezahlt man schnell mal zwischen 130 und 160 Euro.
Ja, na gut, ja. Bei BMW würdest du aber auch für den gleichen Reifen schon 30% mehr bezahlen.
Das kann auch sein, ja.
Naja, das ist ja nicht so böse gemeint, wie es gesagt war. Naja gut, was lernen wir daraus? Man hätte das schon immer machen können, aber jetzt hat man irgendwie den Marketinghebel, glaube ich, entdeckt, wo man nochmal dran ziehen und ein bisschen Profit rausholen kann. Aber gut, letzten Endes können diese Energiesparreifen ja dann von jedem gefahren werden, theoretisch. Also ist dann eigentlich für die ganze Welt gut und nicht nur für uns. So, was ist noch Großes passiert? Peugeot sagt, sie wollen Opel kaufen.
Oh weia.
Was sagt man dazu?
Das Erste, was ich gesehen habe, für mich so hinterm blinden Auge sozusagen, wie sich der Ampera E in Luft auflöst.
Ja, weiß ich nicht. Das habe ich eigentlich gar nicht so gesehen. Ich glaube ja, die sind geil auf den.
Die Frage ist, bekommen sie den?
Ja, das ist genau die Frage. Aber zuerst habe ich gedacht, naja gut, ist mir egal, wer den verkauft. Vielleicht ist ja ein Peugeot-Label sogar besser als ein Opel-Label. Da höre ich immer Leute, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, die dann sagen, Opel kannst vergessen, kaufe ich auf keinen Fall, egal was das ist. Weiß nicht, ob die jetzt bei Peugeot anders reagieren würden, aber mir persönlich ehrlich gesagt ist es ziemlich egal, was da jetzt vorne für ein Emblem drauf ist. Aber du hast natürlich recht, kann natürlich sein, dass der dann von GM nicht unter der Marke vertrieben wird dann letzten Endes. Ne? Aber gut, dann ist es halt, keine Ahnung, was würde passieren? Dann wäre es halt nicht ein Opel Ampera E, sondern ein Chevy Bolt, wie es halt in den USA auch ist. Ist doch auch egal.
Ja, die Sache ist ja die, Opel verkauft ja auch Opel-ähnliche Fahrzeuge, sage ich mal, in Amerika unter der Marke GM. Ja? Mhm. So, und die werden in Europa natürlich als Opel weiter auftreten. Jetzt ist halt die Frage, gibt es irgendwelche Reglementierung, wo halt der Opel nicht verkauft werden darf, beziehungsweise wo Patente genutzt werden dürfen oder nicht genutzt werden dürfen, um halt Fahrzeuge zu vermarkten, die dann halt eigentlich Technik des GMs benutzen. Hm. So, und da sehe ich dann eigentlich das Problem drin, dass vielleicht gewisse Fahrzeuge, unter anderem dann der Ampera E oder die Elektroschiene, dass die halt in der Marke Opel nicht so weitergeführt werden kann, wie sie es gedacht haben.
Mhm. Was schade ist, denn das hätte Opel als Marke europaweit wahrscheinlich deutlich nach vorne gebracht. Ne?
Ja, das denke ich schon. Gut, der Konzern selber, der will sich ja sowieso ausrichten, dass ab 2030 sowieso nur noch Elektroautos verkauft, gebaut werden sollen. Ob die das so schaffen, weiß ich nicht. Wäre natürlich also könnte man froh drüber sein, sage ich mal. Mhm. Aber ob das dann letztendlich wirklich so klappt, in der Konstellation, dass halt jetzt Opel sich komplett umstellen muss und auf einen neuen Partner einrichten muss. Hm, weiß ich nicht, ob das dann wirklich so klappt, wie sie sich das vorstellen.
Tja, bleibt fürs Erste spannend, würde ich sagen. Mhm. Ah, noch eine spannende kleine Nachricht. Ich glaube, das hast du hier reingepastet, aber ich habe es auch gelesen jetzt die Tage. Der Heilige Vater fährt elektrisch. Papst Franziskus ist jetzt unterwegs in einem Nissan Leaf.
Ja.
Das finde ich ja cool, ehrlich gesagt. Wie ist denn das zustande gekommen?
Ja, da gibt's einen Berliner Investor, Jochen Wermuth. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Vatikan auch in die Richtung erneuerbare Energien zu unterstützen. Das heißt, die ganzen Investments, die tätigen, sollen halt ein bisschen nachhaltiger gemacht werden. Und dazu gehört natürlich auch an der Stelle die Mobilität. Hm. So, und da wollte man dann halt einfach dem Papst mal ein Fahrzeug zur Verfügung stellen, was halt elektrisch fährt. Wobei die Idee eigentlich an sich gar nicht so neu ist, weil der Benedikt ist auch vorher schon elektrisch gefahren. Mhm. Das kann man hier schon mal erwähnen. Der ist vorher einen Renault Kangoo gefahren, Kangoo ZE. Leicht umgebaut, ne, weil die Päpste brauchen ja immer ein bisschen was anderes.
Ja, war das dann das Papamobil elektrisch oder wie? War das das?
Das jetzt das war das nicht. Wirklich war, glaube ich, jetzt nicht, nein.
Okay, das habe ich nicht so verfolgt, ehrlich gesagt.
Nee, aber im Endeffekt, die Idee war schon vorher da und ich finde es jetzt eigentlich auch nur ganz gut, dass die das weiter vorantreiben.
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich wollte ihm einen Tesla verpassen, habe ich gelesen, ne?
Ja, stimmt. Ja. Aber der Papst wollte es ein bisschen kleiner haben.
Das muss man ja dann ihm auch zugute halten, dass er da kleinere Brötchen backt. Denn wenn jetzt der Papst da irgendwie mit einem Top of the Pops Model S irgendwie durch die Gegend kutschiert wird, ist natürlich auch eine gewisse Signalwirkung so für seine Schäfchen. Ne? Wie kommt das dann jetzt an, wenn der mit der 160.000 Euro Schleuder rumkutschiert wird, ja, während irgendwie die Missionare in Afrika oder was die da machen, vielleicht ganz anders dran sind. Ja? Die finden das vielleicht dann unter Umständen auch nicht so richtig cool.
Tja, da ist halt der ökologische Gedanke das eine, Der ökonomische kommt an der Stelle aber noch dazu. Ne? Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, ist der Nissan Leaf sicherlich die günstigere Variante.
Ja, nicht, dass er sparen müsste. Na gut. Ja, sehr schön. Ja gut, dann soll es das schon fast gewesen sein für die Vorplänkelei. Einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Wir haben das auch in den vergangenen Episoden ab und zu mal ja nebenbei irgendwie anklingen lassen, dass wir gerne uns mal zusammensetzen wollen würden mit anderen EV-Enthusiasten hier vielleicht aus der Gegend mehr oder minder und uns mal treffen, mal was essen und kleine Ladeparty machen oder irgendwas. Alle zusammen, so tatsächlich physikalisch. Denn wir sind zwar oft in eurem Ohr, aber wir sehen und hören von euch ja eher wenig. Und da kam auch jetzt gerade vor, ich glaube 2 Wochen oder sowas, von einem unserer Hörer, liebe Grüße an den Moritz, die Anregung, ob wir das nicht mal tatsächlich jetzt auch in die Tat umsetzen wollen. Und ja, das machen wir natürlich, ne?
Also, wir probieren es mal, ja?
Wir probieren es mal. Wir haben ja schon so eine gewisse Menge Leute hier im Umkreis, die ohnehin miteinander irgendwie immer unterwegs sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir so anderthalb Dutzend oder sowas Leute relativ einfach auf die Beine stellen können, mit denen wir dann irgendwo hinfahren und was essen. Vielleicht irgendwo hin, wo man eine Ladesäule hat. Also ich meine jetzt damit nicht eine Autobahnraststätte, das ist mir dann nicht idyllisch genug. Aber irgendwas Nettes, wo man einfach mal 2-3 Stunden quatschen und abhängen und was trinken und essen kann und sein Auto nebenbei auflädt. Alternativ könnten wir das hier bei uns direkt um die Ecke oder sowas machen. Dann können die Leute bei dir laden oder bei mir laden. Mhm. Da kommt man halt irgendwie, das ist halt ein Katzenwurf entfernt, da kommt da jeder hin. Und Kosten, genau. Und Kosten tut's auch nichts. Also ihr seid herzlich eingeladen. Wer irgendwie Bock hat, kann uns gerne eine Mail schreiben oder einen Tweet oder auf Facebook oder auf der Website kommentieren. Wir nehmen da gerne jeden mit. Wer irgendwie eine Idee hat, wo wir hinfahren könnten, immer her damit. So, jetzt habe ich so viel gequatscht. Jetzt leiten wir mal über zum Thema, damit hier der Frank auch mal ein bisschen zu Wort kommt. Denn, der scharrt schon mit den Hufen da hinten. Wo bist denn du eigentlich jetzt so örtlich?
Bei Stuttgart eher.
Ah.
Weilheim Tech, das ist zwischen Stuttgart und Ulm.
Ah, okay. Bei Stuttgart. Na gut, da ist ja das EV-Thema eigentlich auch ein großes, ne?
Das ist ja da schon, bei mir jetzt auf dem Land eher weniger.
Also, ah, okay.
Das Zentrum ist Stuttgart, so bis Esslingen, das ist so die Richtung, da ist einiges los. Aber hier bei mir so, Schwäbische Alb, sage ich immer, da ist das schon wieder weniger. Ja, also das merkt man schon hier so. Mhm. Im ländlicheren Raum ist das noch nicht so angekommen.
Ich habe gesehen, du hast letztens wieder eine kleine Rundfahrt gemacht. Da hast du ein paar Ladesäulen getestet, die bei dir in der Umgebung da ja vor Ort sein sollen. Fand ich sehr spannende Geschichte. Und man sieht halt Tatsache, dass du da, ich sag mal, nicht den Supercharger anfährst und nicht diese typisch öffentlichen Ladesäulen, die man erwartet, ne, sondern bei dem einen war es halt so ein Carport mit ziemlich vielen Solarflächen und sogar mit einer Tesla Powerwall, soweit ich es gesehen habe. Fand ich sehr spannend. Und halt auch, was war das? So eine Ferienwohnung?
Genau, ja, die haben eigentlich, machen die so ein bisschen in Elektro-Bike, also Fahrräder, verleihen die dort und haben aber, das sieht man dann im Video da bei mir, ziemlich viel Solartechnik installiert. Und dann war wohl so, dass jemand dort die Ferienwohnung gemietet hat und dann gesehen hat, die haben doch in der Scheune einen Anschluss, das könnte ich doch da posten, dass das hier eine kombinierte Ladestation ist. Mhm. Und so ist das dann entstanden, dass die gesagt haben, okay, wenn man hier bei uns sich einmietet, kann man auch sein Elektrofahrzeug, sofern man eins hat, ja zumindest am Drehstrom aufladen. Mhm. Was ja eigentlich keine schlechte Lademöglichkeit ist.
Nö, also das fand ich auch ziemlich interessant, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Nee, was das Interessante, also bei mir jetzt von der Strecke her ist es ja so, dass ich sowohl nach Ulm als auch nach Stuttgart jeweils so 40 Kilometer habe. Das ist der nächste Supercharger, wenn man jetzt mal Tesla-mäßig sich orientiert. Mhm. Und ich dann deshalb mal geschaut habe, was gibt's denn so auf sonst noch so? Hab dann nur gesehen, okay, an den Autobahnen fängt's ja an jetzt die Ausbaustufe. Und dann aber so im Hinterland ist es sehr schwierig, was zu finden. War für mich auch interessant, dass dann doch einige Firmen, die in dem Sektor wohl unterwegs sind, da doch mal was hingestellt haben. Auch die ganzen Ladesäulen, die ich jetzt da angefahren habe, waren, glaube ich, in der Mehrzahl, fast alle waren kostenfrei. Hm. Nur ENBW, die wollen, glaube ich, Geld.
Mhm. Und da bist du losgezogen auf Basis vom Going Electric Verzeichnis. Correct. Da, oder?
Ich habe eigentlich einfach mal meinen Standort hier als Mittelpunkt gesetzt und haben dann so gesagt, so was kann ich da eine Route, eine Rundreise mir so zusammenstecken, mhm. Und gerade so in dem Bereich der Schwäbischen Alb, also eher auf die Höhe hoch jetzt hier, ich bin ja direkt am Alpaufstieg und da ist halt schon sehr wenig los, sagen wir mal, es sind auch wenig Dörfer dort, ganz klar, aber also eine direkte Lademöglichkeit für mich an meinem Ort existiert überhaupt nicht, ich muss immer irgendwie fahren und deshalb war da einfach mal so die Idee, einfach auch mal zu gucken, was haben die aufgebaut, wie sieht es auch konkret vor Ort aus, mit welchen Karten Authentifizierung funktioniert das eigentlich. Mhm. Das Interessante war, es war so kalt, dass sich niemand um mich gekümmert hat. Ich bin erst jemals aus den Firmen rausgekommen. Ja, doch einmal, da ist ein Kollege, der hat mir dann gesagt, ich muss an die andere Station. Ja.
Ja, kann man sich auf jeden Fall in dem Video anschauen. Fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Vor allem, weil man dann auch sieht, wie unterschiedlich dann die Begebenheiten vor Ort sein können. Und ja, wie es halt funktioniert oder sogar nicht funktioniert.
Mhm. Ja, das passiert ja nun auch hin und wieder mal, dass was nicht funktioniert, ne? Ja, den Link zu deinem YouTube-Kanal gibt's natürlich in den Shownotes. Da kann man sich mal reinklicken und umschauen. Da gibt's das eine oder andere sicherlich zu lernen. Aber schließen wir doch den Kreis. Du warst unterwegs mit dem weißen Model X, richtig?
Genau, von Drive Tesla, das ist so unser Carsharing-Initiative. Mhm. Ja. Drive Tesla gab es auch schon als 1.0 und diese 2.0 ist jetzt ein Model X, 1.0 ist ja ein Model S.
Habt ihr das noch oder ist das quasi ein abgeschlossenes Projekt?
Das gibt es noch, das war nämlich 2013 ist das gestartet und ist Mitte, Ende des Jahres läuft das jetzt aus. Mhm. 4 Jahre laufen das die Projekte ja immer und da sind noch einige Teilnehmer dabei, sind, glaube ich, weniger geworden jetzt, aber das läuft noch soweit. Ich habe jetzt hier letzte Zahl, glaube ich, 136.000 Kilometer hat das Auto drauf. Mhm.
Ja. Da können wir an der Stelle vielleicht gleich mal den Rundumschlag machen. Wie funktioniert denn das eigentlich und wie und wer ist eigentlich auf diese Idee gekommen? Und also da so der kurze Abriss über die Geschichte vor Start des Projekts.
Ja, genau, das ist eigentlich, also klar, die Autos kamen hier auch von Tesla, in Deutschland auch, und jeder hat gleich gesehen, das Ding kostet 100.000 Euro. Mhm. Und das ist halt nicht für jeden machbar. Mhm. Also ist der Volker, der ist da in dem Tesla-Freunde-Forum, Fahrer- und Freunde-Forum so bekannt, auf die Idee gekommen mit seiner Frau, ähnlich wie man eine Ferienwohnung haben kann und Anteile an einer Ferienwohnung besitzen kann, könnte man das doch auch mit einem Auto machen. Mhm. Dass man das Auto nur zu bestimmten Zeiten im Jahr zur Verfügung hat und fahren kann. Also nicht so gedacht wie jetzt so ein normales Sharing, dass man das ständig eigentlich mieten kann, wenn es frei ist, sondern dass man wirklich größere Zeitabschnitte, nämlich so einen Monat sich setzt und sagt, okay, für den Monat kann ich dieses Auto nutzen. Sprich, man teilt die Kosten auf 12 Anteile sozusagen, auf die 12 Monate, setzt sich auch fest, wir machen das 4 Jahre. Also das war so die Idee, eigentlich von den Kosten runterzukommen. Mhm. Also das heißt, man muss ein normales Auto so noch haben. Man kann das jetzt nicht so nutzen wie ein normales Auto, aber ja, man kann sich das gerade so für einen Urlaub, für bestimmte Sachen oder halt einfach mal zum Ausprobieren, zum länger Ausprobieren in der realen Praxis. So kann man sich das vorstellen. Und die Idee war auch gleich dabei, klar, wir wollen diese Technik, die da so bereitgestellt wurde, also die auch wirklich funktioniert, auch für Langstrecken und für den Alltagsbetrieb, bekannt machen. Mhm. Also geht es auch immer darum, dieses Auto dann auf irgendwelchen Ausstellungen, bei irgendwelchen Treffen mitzunehmen, zu zeigen, so sieht das aus. Man muss immer bedenken, 2013 gab es wenig Teslas hier, da waren nicht mal die Supercharger initiiert. Das erste Auto musste in München abgeholt werden zum Beispiel. Mhm. Da gab es hier in Stuttgart noch gar nichts. Und auch jetzt hier bei dem Model X waren wir wieder ziemlich nah da dran, gleich bei den ersten mit dabei. Dann ja im Oktober letzten Jahres haben wir uns das geholt. Da haben die meisten ihre ja bekommen hier in Deutschland. Dass man auch sagt, ja, auch diese Technik hier jetzt noch weiter zeigen, wie funktioniert Elektromobilität im, in Anführungszeichen, professionellen. Leider etwas teuer, aber im professionellen Bereich, sodass man sagt, das ist jetzt wirklich ein Auto, so wie man sich das vorstellt.
Mhm. Wenn du jetzt das sagst, wenn ich dich kurz unterbreche, wenn du sagst, das Fahrzeug muss gezeigt werden, gibt es dann dafür wirklich einen Plan, wenn ich jetzt das Fahrzeug einen Monat habe oder 2 Monate habe, dass dann da gleich so Events oder sowas abgeklappert werden, wo das Fahrzeug vorgestellt werden muss? Also gibt es da einen gewissen Zwang für oder Nein, konnte man nein, sich nein, das ausgehen? Okay.
Das nicht. Also ich habe nur gemerkt, dass viele, die das halt jetzt da mitgemacht haben, dass die das dafür genutzt haben. Mhm. Ich habe ja zum Beispiel auch, kann man auch bei mir auf dem YouTube-Channel sehen, dann das kombiniert, habe das angekündigt hier, ich biete das mal an, bei mir hier vor Ort an einem Samstagvormittag, dass man da mal mitfahren kann, sich das Auto angucken kann. Das ist, entsteht dann einfach so. Und jetzt hier bei uns im Konkreten ist es natürlich so, dass man da ganz klar bei irgendwelchen Events natürlich dann da hinfahren kann, aber das ist jetzt kein Zwang. Mhm. Also es wird auch nicht geplant in dem Sinne. Es ist auch oftmals so auf so einer persönlichen Ebene. Man zeigt es Kollegen, man zeigt es in der Familie.
Ah, okay.
So ist es eher. Es ist nicht so, also so ist es nicht, dass das ein Hauptbestandteil ist.
Mhm. Und die ersten Erfahrungen so mit diesen, ich sag mal, persönlichen Events, dann gerade wenn man es an Freunden und Bekannten zeigt, wie ist da so die Resonanz?
Sehr positiv immer. Also sehr positiv. Die Leute sind immer, erstmal meistens kennen die es gar nicht. Mhm. Oder wenig. Und dann immer ist man schon begeistert von dem Fahrzeug an sich. Einfach mhm. von den, wenn man auch so ein bisschen sagt, ja, hier Fahrleistung und dann doch zeigt, das ist ein großes Fahrzeug. Mhm. Als Model X ist ja ein Riesenfahrzeug jetzt. Mhm. Auch von den Möglichkeiten her, dann vom Stauraum her und so weiter, was man da machen kann. Auch vor allem immer diese Langstreckengeschichte natürlich mit den Superchargern, wenn man das mal zeigt, so in dem Navi dann nur, wie er das aufbaut. Und die Leute fragen natürlich immer, wie weit komme ich damit? Und wir sagen dann immer so, wo willst du denn hinfahren? Zeige ich dir mal, ob es geht. Mhm. Ja, das ist eigentlich so. Also Realität praktisch. Wie könnte es wirklich sein?
Ganz platt wäre die Antwort da eigentlich so weit, wie du willst. Ne? Ich meine, beim Verbrenner Richtig. Fragt dich auch keiner, wie weit kommst du. Man geht immer davon aus, man tankt ihn auf und fährt dann weiter. Und mit dem E-Auto ist es letzten Endes ja nicht anders.
Ja. Dann, korrekt, genau.
Davon müssen wir weg. Ich habe dann noch eine Frage. Wenn jetzt ich einen Anteil in diesem Projekt hätte, müsste ich dann diesen Monat, den ich da quasi damit kaufe, mache ich den am Stück oder plane ich mir den wochenweise unter Umständen oder kann ich mir das irgendwie aufteilen oder habe ich dann vielleicht Pech und muss jetzt dann den Dezember oder was, kriege ich jetzt den Dezember und dann habe ich den Dezember und finde es vielleicht gar nicht so passend. Was habe ich denn da für Möglichkeiten jetzt als Anteilseigner?
Ja, das Projekt läuft am Anfang ja so ein bisschen hoch und dann die ersten Leute, die da so einen Anteil zeichnen, die können sich natürlich den Monat aussuchen.
Ah ja, okay. Also man muss schon den Monat am Stück dann auch haben.
Richtig, also eigentlich ist es am Stück gedacht. Mhm. Die meisten ja, haben einen Monat. Am Anfang, also man kann das nochmal die Historie in dem Forum durchgucken, da wurde diskutiert über 2-Wochen-Rhythmus oder sowas, hat sich aber nachher nicht allzu gut rausgestellt, es ist einfach zu komplex, das aufzubauen und deshalb hat man es jetzt doch auf Monate oft gesetzt und es gibt nur einen oder zwei, die haben abweichend davon ein bisschen mehr, einer hat 2 Anteile, dann hat er zwischendurch 2 Monate irgendwo, ein anderer hat nur einen halben Monat, das ist aber eine Ausnahme eher, die meisten haben eigentlich 1 Monat und das über 4 Jahre. Es ist nicht so, dass man unbedingt denselben Monat hat. Ich habe jetzt zufälligerweise immer denselben Monat, ist aber in Diskussion, ob man das nächstes Jahr mal nochmal überlegt. Also es gibt da so einen Kalender dann nachher, wo das alles eingetragen ist. Mhm. Ist schon aufgekommen, genau was du sagst. Ich habe jetzt hier den Wintermonat, möchte aber auch mal im Sommer. Und ich habe auch jetzt dieses Jahr schon getauscht, weil wir gesehen haben, der Kollege, der vor mir dran ist, der den anderen Monat hat, der würde eigentlich eine Flugreise machen, das Auto würde bei ihm zu Hause stehen. Mhm. Das ist natürlich Unfug. Sowas muss man dann anders gucken. Und ich hatte genau in dem Monat eigentlich meinen Urlaub geplant. Und dann habe ich gesagt, dann tauschen wir doch komplett. Das ist dann einfach Absprache. Mhm.
Das heißt, ihr lernt euch auch dann im Zuge dieses Projekts untereinander irgendwie alle kennen, oder so als Gemeinschaft?
Das ist jetzt interessant. Also die meisten kennen sich, glaube ich, nicht. Aha. Nur über dieses Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum und über das Projekt so an sich, dass man natürlich eine WhatsApp-Gruppe hat und so ein bisschen einen E-Mail-Austausch, aber persönlich eher weniger. Bei der Abholung waren 5 Leute anwesend von den 11, die Startteilnehmer sind. Mhm. Immerhin, die Hälfte. Aber es ist so, das ist über ganz Deutschland verteilt. Sprich, da gibt es auch Leute, für die ist das zu weit. Wir haben sogar jetzt einen, der aus der Schweiz dazugekommen ist. Daran merkt man auch, es wechselt manchmal so ein bisschen, dass dann doch wieder Anteile verkauft werden, andere kommen wieder dazu. Also das ist nicht so, dass man sich da so persönlich so kennt. Man kennt sich bei der Übergabe. Man muss ja das Auto dann dem Nächsten übergeben.
Also ja, da wollte ich gerade drauf
abgeholt kommen. Werden ja, eigentlich. Ja. Dann lernt man sich kennen, klar.
Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach dir dran bin, dann komme ich zu dir nach Hause und hol das Auto ab und du sagst, tschüss, Pegasus heißt es, glaube ich, und dann ist dein Monat um.
Nach dem geflügelten Pferd, genau.
Ja, Versus. Das ist ein sehr treffender Name für ein Model X.
Ja, ja, die Autos kann man ja mal benennen. Das ist ja so eine Personalisierungssache. Ja,
eine Tesla-Geschichte, genau.
Ja, wir haben da so ein Übergabeprotokoll, wo man natürlich mal durchguckt, ist noch alles in Ordnung. Wo sind auch hier, sagen wir mal, Mängel aufgetreten, die man beim nächsten Service-Center-Besuch mal ansprechen muss und so weiter. Solche Sachen und natürlich gucken, ob das Auto noch generell in Ordnung ist, ob noch alles Zubehör da ist. Und natürlich, wenn nötig, eine Einweisung an den nächsten machen. Es ist ja nicht so, dass das jeder schon solche Autos gefahren hat. Gibt es ein paar Sachen, wo man drauf achten muss auch. Also im Grunde diese Einweisung, die auch bei der Übergabe bei Tesla natürlich passiert, so ein bisschen. Aber es kommt immer drauf an. Die meisten haben natürlich eine Probefahrt schon hinter sich oder sind auch sonst wie schon mit Tesla-Auto gefahren. Je nachdem. Aber da gibt es ein richtiges Übergabeprozedere dann.
Okay, wie lange dauert so ein Prozedere? Gehört da die normale Probefahrt mit dazu oder geht ihr wirklich bis ins kleinste Menü des Riesenbildschirms?
Wie gesagt, kommt drauf an, wie weit der nächste Kollege da schon vorher, sagen wir mal, Erfahrung hat. Es geht vorrangig, glaube ich, immer darum, so ein paar so Sachen zu sagen. Hier, ich pass mal auf, das habe ich festgestellt, da muss man nochmal nachgucken oder das da. Also eher so auf dieser Schiene. Oder ich habe gemerkt, hier, wenn man hier drückt, dann ist das da und so weiter. So ein paar so Details, ja. Aber ich hatte es jetzt noch nicht, dass das also der Nächste dann gar keine Ahnung hatte von dem Tesla-Fahren. Es ist auch so, man ist ja irgendwie schon mit Tesla in Berührung gekommen, sonst springt man nicht auf so ein Projekt auf und investiert ja doch in einem Größenordnung von 10.000 Euro jetzt da rein. Und man hat meistens schon eine Probefahrt hinter sich und oder sich was angelesen, auch angeguckt. Also das ist nicht so. Die Leute haben meistens Vorwissen.
Da habe ich jetzt zwei Fragen dazu. Jetzt, weil du ein bisschen mit dem Preis gerade schon mal anklingen hast lassen, was das so kostet, wenn ich da was einwerfe. Darauf würde ich gleich gerne noch kommen, genauer. Was ich vorher hätte wissen wollen ist, du hast jetzt zum Beispiel im Januar den Pegasus gehabt, richtig?
Im Februar? Januar? Das war eine Ausnahme. Ende Januar, zwei Wochen hatte ich ihn dort.
Ah, ja.
Weil wir haben so ein bisschen Überhang gehabt, weil das sich mal verschoben hat mit der Auslieferung. Und dann hatten wir da im Januar nochmal, dass zwei Leute nochmal außer der Reihe das Auto haben konnten.
Okay. So, jetzt naht, setze ich mal nochmal irgendwie zurück vielleicht zu diesem Zeitpunkt. Der Monat, in dem du das Auto bekommst, naht jetzt so. Wie ist das? Du denkst du denn schon darüber nach, was mache ich jetzt mit dem Auto, wo fahre ich so hin, gibt es irgendein Event oder was mache ich für Videos? Du hast ja den YouTube-Channel, das ist ja jetzt auch keine normale Voraussetzung für einen Model X-Fahrer, ja. Du willst dann ja irgendwie draus machen, was du kannst. Also du machst ja schon auch einen Plan, wie du das meiste rausholen kannst dann, oder?
Das ist korrekt. Es ist eigentlich so, dass man mit dem Auto richtig was unternehmen will. Und die meisten Leute mit dem Auto in den Urlaub fahren. Auch längere Strecken nach Skandinavien oder sowas.
Ja, geht ja.
Ich habe hier mal geguckt, wir haben so über 4000 Kilometer pro Monat ist das Auto bisher gefahren. Also die Leute unternehmen damit was. Ich bin jetzt zum Beispiel auch da, wo ich hatte jetzt im Februar auch gleich nach Hannover nochmal gefahren. Das ist immer so meine Teststrecke, Stuttgart-Hannover, wieder zurück. Solche Sachen. Also die Leute fahren damit in Urlaub. Das ist eine Mobilie wie eine Immobilie.
Ja, es ist schon special dann, ja.
Also man plant sich das richtig rein. Es ist vielleicht, klar, man hat auch eine Woche oder zwei Wochen vielleicht auch, wo man von dem ganzen Monat natürlich im Alltagsbetrieb das Auto testen kann. Entweder hat es die Frau, das passiert auch manchmal, also vor allem bei dem Model X, weil das ja eigentlich so für Kinder ganz gut ist, so mitnehmen, weil es ja 7 Sitzplätze hat. Oder man testet selber so im Alltäglichen, kann ich bei meiner Firma eigentlich aufladen, so ein Auto, wo kann ich es überhaupt hinstellen?
Ja genau, wo parke ich das Schiff?
Wie mache ich das dann mit dem täglichen Aufladen? Muss ich dann zu Hause das immer die ganze Nacht anstecken oder habe ich doch eine Ladesäule? Dann kommt nämlich genau das, wo ist denn eigentlich meine Lademöglichkeit? Ja. Man kann es dann einfach auch noch real ausprobieren, praktisch im Alltagsbetrieb, ganz klar.
Naja,
aber ich glaube, die meisten Leute nehmen sich schon richtig was vor. Also eine richtig lange Fahrt auch und einen schönen Urlaub und so weiter.
Ja, macht schon Sinn. Also du hast gesagt, man muss dann für so einen Monatsanteil um die 10.000 Euro irgendwie investieren. Das klingt jetzt erstmal viel. Das liegt aber wahrscheinlich daran, das ist halt irgendwie der Anteil am Kaufpreis, an Leasingrate, Versicherungen und all diesem Kram. Und hinterher, wenn diese 4 Jahre um sind, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, wenn diese 4 Jahre um sind, wird das Auto verkauft und das, was das Auto dann noch bringt an Geld, wird dann anteilig wieder zurück verteilt an diejenigen, die mitgemacht haben im Projekt, korrekt?
Das ist korrekt. Man hat man geht davon aus, dass man es relativ gut verkaufen kann, die Autos. Sieht man aber jetzt bei dem Model S dann, was dieses Jahr verkauft wird, wie es wirklich aussieht. Was man natürlich als Verlust sehen muss, sind diese laufenden Kosten in Bezug auf Versicherungen oder irgendwelche Abnutzungen, Reifen oder sowas oder auch Serviceverträge, sowas läuft raus, das ist ganz klar. Das Auto bleibt nachher über. Ich habe jetzt hier die Zahlen, das Auto selber hat uns 120.000, 118.000 mit Zubehör dann nochmal 5.000. Ja, also schon und 6.000 hat man so für die laufenden Kosten drin, kam also auf eine Summe so von 130.000 und das dann durch diese Anteile geteilt, kommt dann auf pro Anteil so auf 10, also auf 11.000 ist ein Monatsanteil für die 4 Jahre, also 4 Monate, über 4 Jahre.
Jetzt fangen alle an zu rechnen. Ja. Ist das jetzt günstig oder nicht? Weiß man nicht so genau, ne? Das muss ich jetzt, wenn ihr das Model S verkauft, wird sich dann erstmal zeigen, wie gut oder schlecht die Idee dann tatsächlich, also aus finanzieller Sicht ist, oder? Also man kann es nicht so genau sagen eigentlich. Also so ein bisschen Lust auf Risiko muss man schon auch haben, glaube ich.
Ja, also ich habe mal so ein bisschen für mich kalkuliert, habe dann so gemerkt, okay, so 500 € geht auf jeden Fall flöten für die Unkosten, die man nicht zurückkriegt und sowas. Ja, das andere muss man jetzt mal gucken, wie es ist. Es ist natürlich schon so, also das ist auch generell so, auch die Leute, die so ein Auto richtig kaufen, also die 100.000 € haben oder sind ja meistens sogar mehr als 100.000 €, man muss die überhaben. Und genauso haben wir uns auch gedacht, man muss diese 10.000, 11.000 € jetzt dafür mal überhaben. Ja, das muss man einfach dann, klar, es kann sein, dass man da auch 1.000, 2.000 € dann nachher nicht zurückkriegt.
Naja gut, aber wenn ich jetzt das Auto kaufe oder lease oder finanziere, dann habe ich ja auch laufende Kosten, die ich nie wieder sehe. Das relativiert sich ja dann. Ne?
Das Problem ist halt, das Problem ist halt, dass halt die meisten Leute gar nicht auf einen Monat runterbrechen können, wie die Kosten wirklich aussehen. Ja, also ich sag mal, eine monatliche Leasingrate oder ein monatlicher Finanzierungsbeitrag ist ja immer noch das eine Thema. Ne? Und da sieht man jetzt mit einem Auto, was halt, ich sag mal, Model S oder sowas kostet immer so um die 1.200, 1.500 €. Ja. Wenn man halt was gut Ausgestattetes haben möchte, da ist ja dann auch eine Anzahlung dann noch mit dabei, die man rechnen muss. Das sieht man ja halt in dem Monat dann an sich eigentlich nicht. So, und dann sehen halt 1.000 oder 1.500 € Leasingkosten oder Finanzierungskosten für so ein Auto natürlich deutlich günstiger aus. So, jetzt kommen da natürlich aber auch noch die Versicherung dazu. Also egal, ob es jetzt Model S oder X ist, du hast im Jahr auf jeden Fall 1.000 €, also mindestens 1.000 € Versicherung zu leisten. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, ob es in so einer Gemeinschaft einen sonderhaften oder einen sonderbaren Tarif gibt, der dann anders aussieht. Weil es sind ja auch immer wieder andere Nutzer auf dem Wagen drauf. Da ist das Risiko, den Wagen ja zu beschädigen, vielleicht auch ein bisschen höher. Ich weiß nicht, wie sowas dann kalkuliert wird. Ja, und gerade auch
Wir haben da keinen Sondertarif eigentlich.
Kein Sondertarif, okay. Nee. Auf jeden Fall, wenn man heute mal ein normales Auto hernimmt, die Finanzierung und die Versicherung und den Sprit und weiß ich was alles dazu rechnet, dann ist man halt nicht bei 200, 300 €. Ja, also das muss man halt auch ganz klar immer wieder sagen und wissen. Da mögen dann nachher die, wenn es dann nachher übrig bleibt, ich gehe mal davon aus, dass das Model S nach 4 Jahren nicht, also nicht mehr als 40% Wertverlust hat, dass man da dann halt auch wirklich noch eine Stange Geld zurückbekommt. Mit einem Verbrenner, muss ich ehrlich sagen, wäre das definitiv ein Verlustgeschäft in der Richtung.
Keine kluge Idee. Na gut, aber beim Model S, das sieht man ja, ich meine, wenn man jetzt schaut, dass man will sich ein gebrauchtes Model S irgendwie kaufen, das sind immer noch Preise jenseits von Gut und Böse, obwohl die Autos auch schon einfach einige Jahre und viele zigtausend Kilometer auf dem Buckel haben, da muss man halt noch richtig Geld für hinlegen. Ich glaube, da habt ihr ja auch einfach einen guten Zeitpunkt gewählt für so ein Projekt, denn viel sicherer kann der Wert oder viel stabiler kann der Wert des Autos eigentlich nicht sein, als gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir momentan sind. Also wenn du sagst, du hast ein Model S oder du hast ein Model X, da wird niemand auf die Idee kommen und sagen, ja, wenn du das mal verkaufst, ist ja nichts mehr wert. Und dieses typische, ja, ich kaufe mir einen Neuwagen, 2 Liter Turbo-Diesel, in dem Moment, wo ich das erste Mal mit dem Auto fahre, ist er halt 20% weniger wert. Das trifft einfach auf die Teslas nicht zu.
Ja, korrekt, das sehe ich auch so. Und deshalb habe ich da auch mir gesagt, okay, das kann ich mal da einbringen, das Kapital, und schauen wir mal, wie es rauskommt. Ich bin jetzt selber ganz, ganz gespannt, wie das mit dem ersten Model S da jetzt rausläuft, wie da wirklich die Verteilung nachher ist.
Ich habe das zwar nachgeschaut, aber wieder vergessen, was für ein Modell ist denn das Model S überhaupt? Ist das ein 60er noch oder?
Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, weil ich bei dem nicht beteiligt bin.
Okay. Alles klar.
Das weiß jetzt gar nicht, was das für ein Modell ist, aber eins von den ersten mit mir haben. Also es ist schon so, man, jetzt kann ich mal kurz sagen, von der Ausstellung her hat man geguckt, dass man eigentlich ein Langstreckenauto sich zulegt, aber kein Luxusauto. Mhm. Sprich, wir haben meistens diese Spezialgeschichten, die noch so zusätzlich drin sind, nicht drin. Es ist auch nicht das schnellste, sagen wir mal so. Mhm. Also auch unser Model X jetzt beschleunigt nur in 6 Sekunden von 0 auf 100.
Nur.
Und nicht in 3. Also ja. Ich habe diesen Wahnsinns- und Irrsinnsmodus haben wir nicht drin.
Ja.
Wir haben auch nicht das Luxuspaket mit drin. Aber wir haben zum Beispiel eine Anhängerkupplung dran.
Ja.
Wir haben natürlich das Winterpaket, das brauchen wir einfach. Wir haben auch alle Sitze drin, solche Sachen, klar. Aber eher so, nicht die Lederausstattung, eher so ein Alltagsauto. Das ist ein bisschen günstiger.
Mhm. Ja gut, gerade hier für Ludicrous Mode und so weiter, die 10.000 Euro, die siehst du ja hinterher auch nicht mehr wieder. Da bin ich mir ziemlich sicher. Am Anfang, so beim Neukauf ist das ein Preistreiber, hinterher wird das nicht mehr, also relativ gesehen nicht mehr so viel mehr bringen, glaube ich, wenn du das wieder verkaufst später. Ja, interessant. So, wenn ich jetzt die Idee geil finde und würde gerne mitspielen beim Model X, habt ihr noch was frei?
Im Moment bin ich ganz sicher, ich glaube, da ist noch jemand, der gerne einen Anteil verkaufen möchte. Im Mai ist der, glaube ich, sogar, weiß ich gar nicht. Weil es ist Folgendes, die Leute sind manchmal so begeistert von dem Auto, dass sie sagen, ich brauche auch so ein Auto und zwar die ganze Zeit.
Okay.
Also mehrere haben sich jetzt schon selber ein Model S oder auch sogar ein Model X gekauft.
Aha.
Und steigen dann natürlich aus, wollen natürlich sagen, okay, ich brauche jetzt nicht 2 Autos, was soll das? Das kann schon passieren und von daher, wenn man sich meldet, entweder im Forum oder bei dem hauptsächlichen Organisator hier von dem Ganzen, Sascha, kann man durchaus Chancen haben, da auch noch einzusteigen.
Ja.
Also ich weiß nicht, bin ich sicher, ob gerade noch Anteile frei sind. Ansonsten werden aber immer Anteile frei, weil die Leute sich einfach dann auch doch ein eigenes Auto zulegen, wo sie sagen, nee, das will ich jetzt nicht 2 Sachen gleichzeitig haben.
Ja, verstehe schon. Na, ich frage jetzt mehr für die Hörer als für mich. Meine Einfahrt ist ja bekanntermaßen zu klein für so ein Auto. Und es könnte sein, dass meine Frau mir dann aufs Dach steigt. Naja, die Kinder würden wahrscheinlich die ganze Zeit dann das Christmas Easter Egg laufen lassen und draußen tanzen.
Geht leider nicht mehr.
Na, geht nicht mehr.
Das hat Tesla abgeschaltet.
Och,
klar, spielen die alle mit den Fahrrädern ständig. Ja, es war auch ein bisschen schade. Ich wollte es auch nochmal dokumentieren, wo ich das Modell hatte, also Ende Februar hier und ging auch nicht mehr.
Ach, schade. Da hätte ich schon auch gerne mal live gesehen. Ja.
Genau.
Naja, das macht es halt dann noch exklusiver, ne?
Ich wollte gerade nochmal, ich hatte gerade hier rausgesucht, was unsere Konfiguration war. Ich kann es leider. Ah, doch hier, Informationen zum Auto. Ihr wolltet doch wissen, was das da für eins war. Das war ein 60er.
Ah ja.
Also ein S60 mit der 60 Kilowattstunden Batterie drin. Ja. Und das hat dann nämlich in Summe 82.000 gekostet.
Mhm.
Schon günstiger als das Model X, ganz klar.
Ja, ja, klar.
Wie gesagt, war aber auch 2013, ne?
Ja klar, eins der ersten damals überhaupt. Die Frage ist halt, wie ist die Resonanz gerade zu diesem Auto dann gewesen, ne? Weil man merkt ja dann, es kamen dann die 85er Modelle, dann kam der Allradantrieb, ne? Und wie sah das dann auf einmal mit dem, ich möchte jetzt nicht sagen alten, aber mit dem 60er Wagen halt aus, ne?
Ja, man ist immer eins zu spät dran. Das haben wir jetzt bei dem X ja auch gemerkt. Wir hatten das Modell bekommen und dann hieß es, jetzt gibt's ein Update vom Autopilot. Damit muss man halt irgendwie leben dann.
Mhm.
Also jetzt haben wir den 90er Akku da drin. Das hat natürlich vor allem Reichweite jetzt, mehr Reichweite. Klar, das Auto verbraucht ein bisschen mehr. Vielleicht vergleichbar mit so einem 75er Model S, der 90er X. Ich muss mich darauf einstellen halt dann, dass ich das jetzt nur das zur Verfügung habe. Das ist, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man dann auch das ganze Projekt kürzer fahren, wenn man sowas ein bisschen ausschließen will. Ja, das hat man immer so ein bisschen drin.
Wird es wahrscheinlich dann teurer, oder?
Die Frage, genau. Deshalb machen ja auch viele Leute Leasing und ich habe auch jetzt gesehen, viele machen gerade bei E-Autos ein Leasing auch nur auf 2 Jahre, weil einfach die Technik sich zu schnell fortentwickelt. Das ist, glaube ich, so beim Tesla auch so ein bisschen, auf der einen Seite hat man Updates über Software, die sind ja super, aber wir haben doch gewisse Hardware-Abhängigkeiten.
Mhm.
Gerade jetzt dieser Sprung von dem Autopiloten ist ein bisschen zwiespältig. Autopilot 2 ist natürlich innovativer. Dafür kann der jetzt im Moment gar nichts. Wir würden uns gar nicht dran freuen. Autopilot 1 kann jetzt sehr viel. Und die Autos sind aber dann im Grunde alt. Ne?
Ja, ja, klar. Das geht dann ganz schnell. Ja.
Genau wie bei dem Akku. Wenn du jetzt einen 60er Akku hast, funktioniert ja genauso eigentlich. Ne? Kannst du aber sagen, es gäbe ja einen 100er.
Ja, klar. Ja, typisch.
Also ist man immer noch weit mehr als das, was man in anderen Autos ja hat. Also ihr redet ja meistens über die Autos, die jetzt weniger Reichweite da haben oder auch weniger Akkukapazität. Mhm. Ist ein 60er Akku, würden wir ja jetzt ja erst zum ersten Mal in dem kleineren Segment, in diesem Ampera E, falls er dann doch nochmal irgendwie kommt, erst haben.
Ja.
Alle anderen sind ja weit drunter im Moment so.
Ja, ja, ganz genau.
Da ist natürlich schon nochmal eine Spanne dazwischen. Wobei natürlich, man muss immer sehen, die Tesla-Autos verbrauchen mehr.
Ja gut, das liegt ja in der Natur der Sache, ja. Die sind sehr leistungsfähig und sehr groß und sehr schwer. Ja, aber ich an dieser Stelle muss ich das sagen, was ich irgendwie mittlerweile jede Folge sage. Hier VW, Audi, Mercedes, BMW baut ein Dreier, baut ein A4, baut ein Passat, Kombi mit Akku, Motor vorne, Motor hinten. Ich sag's euch, ab da müsst ihr keine Angst vor nichts mehr haben. Hört auf mich, macht das. Jeden Tag laufe ich durch die Stadt von der Arbeit zu meinem Auto oder zum Essen oder sonst wohin und sehe überall die A4s rumstehen und die Passats rumstehen und stell mir vor, Frontmotor, Heckmotor, 80 Kilowattstunden Batterie, das Ding würde weggehen wie geschnitten Brot. Da müsste auch keiner mehr weinen, er muss irgendwie einen Tesla-Fighter entwickeln. Die haben das Ding da. Sie müssten nur das nehmen, was sie haben und was Sinnvolles daraus machen. Ja, ich weiß, ich fange schon wieder an zu ranten hier, aber das tut mir wirklich weh, wenn ich das sehe, wie unklug die mit dem, was die schon haben, umgehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Da ist so viel Platz für einen guten Akku in dem Ding. Dann machst du oben den Deckel auf und machst unten alles neu und machst den Deckel wieder drauf. Das sind die Autos, die der Deutsche will. Und da könnte man so viel rausholen. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Frank, was ist mit denen los?
Ich auch nicht. Also die hängen einfach an diesem Explosionsmotor.
Das ist mir wirklich Schleier.
Wenn du so einem Tesla den Leuten zeigst und sagst, nein, da gibt es keinen Motor sonst mehr drin. Man zeigt das ja auch mal. Vorne ist nichts zu sehen, hinten ist nichts zu sehen. Man zeigt wirklich, das ist jetzt ein Auto, was rein als Elektroauto konzipiert ist. Mhm. Und dann sagt man auch noch, was das für eine Reichweite ja schon an sich so hat. Und dann noch die Supercharger-Netzwerk und sagen den Leuten immer alle, ja, genau so muss das sein. Jetzt muss es bloß noch bezahlbar kommen. Ja, ich frage auch die Leute immer, was glaubt ihr, was kostet dieses Auto? Die erzählen mir dann 300.000, oder? Sag ich, nee, 100.000. Und 100.000 ist ja schon viel, ne? Da fangen einige ein bisschen an zu rechnen, sagen, ja, ist ja gar nicht so teuer. Aber viele sagen natürlich, nee, das geht nicht. Also 50.000 vielleicht.
Maximum. Ja, klar, aber das sind dann Leute wie ich, die auch im normalen Alltag kein 100.000 Euro Auto haben. Ja, das ist, wenn ich jetzt irgendwie 7er oder S-Klasse oder Audi A8 fahre, dann wäre ich tatsächlich, also gelinde gesagt, schön blöd, wenn mein nächstes Auto nicht ein Model S oder ein X ist. Weil das die Preisklasse ist, in der ich mich bewege und alles andere wäre Humbug zu kaufen 2017. Wenn ich aber dieses Auto zu teuer finde, dann liegt das daran, weil mein normales Auto, keine Ahnung, ein Ford Focus ist.
Mhm.
Klar finde ich dann 100.000 Euro teuer. Finde ich aber für den 7er, für den A8 und die S-Klasse, finde ich den Preis halt auch teuer, weil es einfach nicht meine Klasse Auto ist. Also man muss das natürlich auch immer ein bisschen relativ sehen. Aber da wird halt nach wie vor gerne so dieser Äpfel-Birnen-Vergleich gemacht. Tesla baut das Elektroauto und das ist dann der Maßstab für alles. Das ist aber auch preislich irgendwie der Maßstab für alles. Ja. Und wenn ich mir dann unsere Zoes angucke, die 18,5 gekostet haben, das ist auch ein Voll-Elektroauto. Also da muss man eigentlich nicht drüber diskutieren. Es gibt tatsächlich in fast jeder Klasse, außer so einen mittelgroßen familientauglichen Kombi, gibt es in fast jeder Klasse ein vollelektrisches Auto, das man haben kann. Ja, jetzt kommt der Ioniq und so weiter, der kommt von der Größe schon gut hin an so ein familientaugliches Fahrzeug, nach meinem Empfinden. Aber nochmal, so der klassische Pampers Bomber, den baut keiner. Weiß nicht, was mit denen los ist.
Das ist ein bisschen unverständlich. Also auch gerade Opel hätte ja auch Fahrzeuge von der Form her. Ich fahre ja selber eigentlich privat so ein Zafira Tourer. Mhm. Das ist genau so ein Auto, so ein Familienauto. Das kriege ich einfach elektrisch nicht. Auch wenn man jetzt guckt, der Ampera E wird kleiner sein.
Ja, ja.
Eins drunter, ne? Das ist die Frage noch. Wenn du ein paar Leute mitnehmen willst, wird das schon knapp. Ja, also klar. Und das auf der anderen Seite, ein Model X ist eigentlich zu groß. oder zu teuer. Dazwischen muss was her. Deshalb ist es jetzt, wird es auch jetzt interessant, also wenn man es bei Tesla selber guckt, dieses Model 3 und dann gibt es ja danach vielleicht so ein Y-Modell, was ja eher so in die Richtung vielleicht gehen würde, wieder so Minivan-mäßig, wird ja dann interessant, ob das bezahlbar wird auch bei Tesla oder ob Tesla sich weiterhin in diesem Premium-Segment bewegen wird. Ne? Das ist dann schon interessant. Ja. Und hoffentlich die anderen natürlich auch, vor allem auch von der Reichweite her natürlich, vom Komfort her, von der Lademöglichkeiten her, dann von dem unteren Segment so ein bisschen hochkommen.
Also ich glaube schon.
Also ja.
Ich glaube schon,
dass was prinzipiell dahinter steckt, hinter diesem Projekt, jetzt hier ein so teures Auto zu fahren, ist wirklich zu zeigen, guck mal, so könnte das aussehen. Und Tesla sagt ja auch, sie wollen ja nicht unbedingt den Markt beherrschen damit, sie wollen nur die Elektromobilität verbreiten. Und das haben auch viele Tesla-Fahrer für sich so gesehen. Wir wollen nur zeigen, guckt mal, das geht tatsächlich.
Und es funktioniert.
Und dann den Druck auszuüben, dann doch auf die etablierten Anbieter hier, jetzt mach doch mal was. Das muss ja von Seiten der Käufer auch kommen. Das ist die Idee dahinter so. Und es ist immer so witzig, wenn man sich auch die Videos sich anguckt, auch bei uns von der Abholung. Die Leute grinsen ja alle immer so übers Gesicht, wenn sie das, also das ist dieses Tesla-Grinsen.
Das kennen wir auch irgendwo her, ja.
Diese Begeisterung, dass man sieht, ja, so muss das sein. Ja,
ja, genau so ist es. Das und, ist es, wonach sie alle streben müssen jetzt.
Ja, ich sehe es auch, dass wir in den nächsten Jahren ganz viel da sehen werden, auch in dem Mittelklasse-Segment oder im unteren Segment. Ganz klar, da wird noch viel mehr kommen. Die Kinderkrankheiten werden hoffentlich weggehen, das ist ganz klar. Und vieles hängt natürlich, wir hatten es ja anfangs gesagt, auch dieser Ladestruktur. Wenn diese Infrastruktur da nicht funktioniert, dann habe ich natürlich auch schon mal Probleme, das ist klar. Wobei ich das jetzt gar nicht selber, ich persönlich gar nicht so sehe, für meine tägliche Strecke, ich habe jetzt so 30 Kilometer, also hin und zurück 60, ja, die kann ich auch über Nacht an der Schuko-Steckdose aufladen, das ist jetzt gar nicht so das Problem. Ne?
Du kannst auch die ganze Woche zur Arbeit und zurückfahren und einmal in der Woche laden am
Supercharger. Bei einem Tesla, na klar, aber auch wenn ich jetzt ein anderes Auto hätte. Das ist den Leuten manchmal auch nicht so klar natürlich, dass das im täglichen Gebrauch womöglich doch schon funktioniert. Aber das sagt er ja auch immer.
Genau, damit muss man sich einfach ein bisschen beschäftigen. Man muss das so ein bisschen im Vergleich sehen, wie damals, als die ersten Verbrennungsmotoren die Kutschen abgelöst haben. Ja, also da gab es irgendwie Pferde an jeder Ecke, aber nicht Tankstellen. Und jetzt ist es halt anders. Jetzt gibt es halt Tankstellen an jeder Ecke, aber nicht Ladesäulen. Und ich meine, wir sind jetzt da einfach einen Schritt weiter. Und wir sind auch alle froh, dass wir mit dabei sind. Wir sind auch froh, dass es Leute wie euch gibt, die halt dann mit dem Model X durch die Gegend fahren und so Showcasing machen. Und schau mal hier, da kann ich nur die Türen öffnen. Der funktioniert auch als Alltagsauto. Das sind halt genau die Sachen, die wir brauchen. Und deswegen sitzen halt Marcel und ich zum Beispiel auch hier alle zwei Wochen und reden über diese Dinge, weil das ist einfach ein wichtiges Thema. Das ist alles im Umbruch und wir sind auch sehr froh, mit dabei zu sein. Und wir fühlen uns immer noch, als wären wir relativ weit vorne mit dabei. Denn wenn man so mit der Masse der Leute spricht, ist es wirklich immer wieder interessant zu sehen, wie wenig tatsächlich so im Mainstream erst angekommen ist mit der Thematik. Ne? Wenn man dann sagt, jetzt werden hier Ladesäulen gebaut und so weiter und so fort, dann viele Leute haben das bis dahin so gar nicht mitbekommen. Jetzt sehen sie an den Raststätten irgendwie, jetzt gibt's hier so Ladesäulen für E-Autos, ja, parke ich mal, ist gerade frei. Da machen die sich gar keinen Kopf. Ich glaube auch nicht, dass sie das irgendwie mutwillig oder böswillig machen, sondern die verstehen das gar nicht, was der Quatsch eigentlich soll. Ja, ja, wie was E-Autos, hier gibt's keine E-Autos, also kann ich hier auch parken. Ja, die sehen das nicht, die wissen das nicht. Und genau deswegen ist es halt wichtig, dass Leute wie wir und Leute wie du und deine Crew um das Model X drumherum oder auch Leute, die hier die E-Auto-Release veranstalten oder sonstige Events irgendwie machen, um das ein bisschen in die Masse zu streuen, diese Informationen und diesen Wandel, der da vor sich geht, die brauchen wir einfach. Und dann nutzen wir gerne unsere Chance und quatschen ein bisschen mit, um das einer etwas breiteren Menge Leute verfügbar zu machen, ne? Als das so anfangs war, bevor wir angefangen haben, wo immer nur so 1:1 Gespräche gewesen sind. Und jetzt hören halt dann doch ein bisschen mehr so zu, wenn wir Dinge sagen. Marcel hat noch was zu sagen, glaube ich.
Ja, Frank, wie schaut's aus? Bist du dieses Jahr bei der Eruda mit dabei?
Nein, leider nicht.
Hast kein E-Auto, ne?
Gar nicht so mein Thema, ja, nee.
Das ist schade. Das ist nämlich eine schöne Veranstaltung, da sind wir natürlich wieder mit dabei. Und wir dürfen auch wieder hier die Alltagstauglichkeitsprüfung durchführen, so wie letztes Jahr. Diesmal werden wir uns etwas mehr vorbereiten, um den Tag weniger stressig zu gestalten. Ne? Mhm. Das haben wir ganz schön gerudert. Bitte?
Habt ihr da einen Termin schon? Wann ist denn das überhaupt?
25. September, glaube ich. Also ich gucke es gerade mal in Echtzeit nach eruda.de, da steht das doch schon drauf, wann das ist. Und zwar am 22. bis 24. September. Mhm. Schöne Veranstaltung. Da sind wir wieder mit dabei. Und diese Masse an E-Autos sieht man so im Rudel selten. Das ist halt schon auch spannend. Wenn da, ich weiß gar nicht die exakte Zahl, ich sag jetzt mal 120 Autos hintereinander irgendwie in Schlange durch die Gegend fahren, das ist schon auch schön. Da wird's halt, da wird's ja ruhig, genau, da der Verkehr ist laut und dann wird's auf einmal sehr leise, obwohl genauso viel Verkehr ist und dann wird's wieder lauter hinter uns. Das ist schon impressive.
Also okay, ich muss mir das vormerken, das geht jetzt.
Ja, merk dir das mal vor. Wir haben zwei Zoes dabei und wir haben sogar wahrscheinlich mehr als unsere zwei Zoes dabei. Ich kann mir vorstellen, da ist noch jemand mit einem P100D dabei und noch mehr Zoes. Also es werden genug Fahrmöglichkeiten da sein. Du kannst auch gerne zu uns kommen und wir machen das zusammen, wenn du irgendwie Bock hast. Lass was hören. Bist herzlich eingeladen mitzukommen.
Das ist gut. Dankeschön.
Ja, wer auch immer irgendwie sich da rumtreibt, darf uns auch gerne wieder ansprechen. Ich erinnere mich immer noch wieder belustigt daran, wie letztes Jahr jemand mir so auf die Schulter tippte und sagte, hey, übrigens, wir hören dich. Weil ich immer gesagt habe, wenn ihr uns hört, dann lasst uns das wissen. Und das hat er sehr wörtlich genommen und hat das dann tatsächlich da vor Ort irgendwie gemacht. War sehr lustig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau deswegen machen wir den Quatsch ja hier, ne? So, ich glaube ja ein bisschen, wir sind Richtung Ende dieser Episode unterwegs. Wie seht ihr das so?
Bin ich bei.
Der Marcel war gerade am Tee trinken. Der hat nur genickt, das hat man jetzt nicht gehört. Ja.
Hat man nicht gehört, nein.
Frank, bist du auch durch mit dem, was du zu erzählen hast?
Wir haben, glaube ich, die meisten Sachen. Ich hatte noch eine Sache mir notiert hier. Ja. Hat das jetzt schon Früchte getragen? Ich habe es am Anfang so ein bisschen einfließen lassen. Ja, es ist so, dass einige der Teilnehmer jetzt voll elektrisch schon unterwegs sind.
Ja.
Nicht nur, dass sie sich ein Model S gekauft haben, sondern auch, ich sehe auch hier nochmal in meiner Liste, nämlich einen Renault Zoe oder eine B-Klasse Elektrik oder sowas. Mhm. Also durchaus Exoten unterwegs. Also es ist so, dass die Kollegen dann ihren Monat genutzt haben, herauszufinden, ja, ich kann elektrisch fahren. Mhm. Das ist natürlich vorrangig auch das Ziel, dass man sich dann selber sicher ist, ja, ich kann elektrisch unterwegs sein und ich plane ja auch für Anfang nächsten Jahres dann zu gucken, dass ich auch mit einem Elektro-Leasing-Fahrzeug von meiner Firma dann auch unterwegs bin. Die Einschränkungen muss man dann sich noch angucken. Ich darf wahrscheinlich kein Model S leasen, ne? Mhm. Das wollen die Firmen hier meistens nicht, die wollen eher deutsche, ja, Fahrzeuge und sowas. Genau. Aber ja, es trägt die Früchte schon. Ne? Also ja. Die Früchte trägt es, dass man dann doch sagt, ja, ich bin jetzt davon überzeugt, das funktioniert tatsächlich auch im Alltagsbetrieb.
Ja, das ist doch super. Ich glaube, diese ganzen Geschichten rund um das, ich nenne es gerne das neue Autofahren, TM. So, ich meine, das ist halt Autofahren, wie man Autofahren will, ohne das ganze Gehudel, das eigentlich nur stört. So Schalterei und Kuppeln und Lärm und all diese Dinge, das will man ja eigentlich gar nicht. Und wenn man mal eine Zoe gefahren ist für einen Tag oder sowas, dann du willst einfach danach deinen Corsa nicht mehr. Das ist einfach so. Und ja. Da muss man, glaube ich, auch keinen mehr davon überzeugen. Umso cooler ist das natürlich, wenn dann so ein Projekt wie eures irgendwie diese andere Hürde so ein bisschen nehmen kann, nämlich sich vorzustellen, ob man das im Alltag tatsächlich irgendwie umsetzen kann, findet man tatsächlich wahrscheinlich einfach am besten raus, indem man es mal macht.
Genau.
Und so
fahren
gesehen,
und erfahren, wie man es halt auch als E-Mobilist immer versucht weiterzubringen.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dann es ist doch schön, dass das auch Wirkung zeigt und dass die Leute den Weg ins Licht gefunden haben. Das ist man hier noch so ein Chor, da schwillt so ein Chor an im Hintergrund jetzt in dem Moment und das Licht geht an. Ja, sehr schön. Cool. Dann würde ich sagen, Frank, herzlichen Dank, dass du hier mit uns gequatscht hast und diese Zeit aufgebracht hast für uns am Sonntagnachmittag. Wir machen ja das irgendwie immer so, wie es gerade kommt, ne?
Ja, auch vielen Dank an euch.
Ja, gerne. Wir verlinken drivetesla.eu und deinen YouTube-Channel, da können die Leute mehr über dich und über das Projekt erfahren und sich die Videos anschauen. Gerade was der Marcel gesagt hat, deine Ladesäulentour ist schon sehr interessant. Gerade wenn man da sich noch nicht sehr mit beschäftigt hat, kann man da vieles sehen, was man bisher noch nicht so gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Dann machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, nochmal den Damen und Herren Abonnenten danken, denjenigen, die Monat für Monat Flattergeld bei uns einwerfen und in dieser Folge auch ganz speziell ganz herzlichen Dank an die vielen Leute, die uns so ausführliche, elaborierte E-Mails schreiben. Das ist wirklich toll, was wir an Feedback bekommen in letzter Zeit. Gerade jetzt nach der Nissan Leaf-Folge, wo auch das Thema Plug-in-Hybride ja mal wieder aufkam, was bei mir immer nicht so gut wegkommt, kam sehr viel Feedback. Also viele Leute haben eine andere Meinung, was ja auch total in Ordnung ist. Ich finde es auch sehr schön, wie konstruktiv dann damit umgegangen wird. Weil wenn ich dann jetzt sage, ja, ich finde Plug-in-Hybride doof, sind die Leute aber alle einfach, die sind sachlich, die haben Argumente, die schreiben das schön und ausführlich auf. Also wir sind da wirklich dankbar für so konstruktives Feedback. Und dass solche Leute uns hier zuhören, das ist wirklich toll. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an euch alle, die ihr euch da so viel Mühe macht für uns. Deshalb, also unter anderem deshalb, haben wir auch beschlossen, eine der nächsten Sendungen mal dem Thema Hörerfeedback zu widmen, da einfach sehr viel an Meinung, an Wissen, an Erfahrung irgendwie auf uns zugekommen ist in den letzten Monaten, wollen wir das gerne einfach mal thematisieren in einer extra Episode, wo wir auf all diese Dinge eingehen. Da sind ganz, ganz viele Sachen dabei mit, ich habe jetzt 80.000 Kilometer Plug-in-Hybrid fahren hinter mir und kann dies und das und so weiter dazu sagen. Oder wie sieht denn das aus? Jetzt wollen die Oberleitungen für LKWs bauen. Wie wär's denn mit induktivem Laden und so weiter? Also die Themen sind sehr vielfältig. Die Leute haben von vielen Dingen sehr viel Ahnung. Und wir finden, da muss man einfach mal drüber sprechen, auch einfach um zu würdigen, was ihr uns so zusammengefasst irgendwie hier rüber schickt an Feedback. Und das werden wir jetzt irgendwie in der übernächsten oder überübernächsten, je nachdem wie es sich ergibt, Episode dann mal machen. Auf jeden Fall nehmen wir das gerne zum Anlass, da eine extra Episode rauszuhauen zu diesen verschiedenen Themen, weil es einfach sich um vieles dreht, was für euch als Hörer einfach interessant ist. So, das dazu. Einer hatte noch geschrieben, dass wir immer so kritisch sind mit den Autos und dass die Elektroautos da immer nicht so gut wegkommen und so weiter und so fort. Ganz kurz gefasst wollte ich dazu eigentlich nur sagen, wir sind immer ein bisschen auf so einem schmalen Grat unterwegs. Auf der einen Seite sind wir ernsthaft Elektroauto-Enthusiasten. Das haben wir auch in früheren Folgen, glaube ich, deutlich heraushängen lassen, als wir das so in den letzten 4-5 Episoden vielleicht gemacht haben, gefühlt. Dafür habe ich auch schon mal derbe Kritik einstecken müssen, weil es dann hieß irgendwie, ja, völlig verblendet und so weiter und so fort. Und das muss man akzeptieren. Die Leute empfinden das mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung. Da kann man jetzt auch nicht viel machen. Ich bin in der glücklichen Lage. Ich kann hier sagen, was ich will und ihr müsst es hören. Aber ihr dürft gerne schreiben, wenn ihr das nicht gut findet. Aber ihr seht auch, wenn Leute jetzt sagen, ja, das ist total engstirnig und da muss man auch mal dies und jenes beachten. Wir machen das schon auch. Ja, also manchmal gehen einem die Pferde so ein bisschen durch, weil man es einfach, Entschuldigung, geil findet, diese ganze E-Autofahrerei und so weiter und das drumherum und was hier alles gerade passiert und der gesamte Wandel und da so drin zu sein, das macht halt einfach Spaß. Und das lasse ich gerne auch so stehen. Das macht einfach Spaß. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich versuchen, die Autos auch so zu beleuchten, wie sie sind und auch irgendwie so ein bisschen vergleichen untereinander und die Themen, die schmerzhaft sind, sowas wie, ja, die Reichweite ist halt tatsächlich immer noch nicht so prall oder der Preis ist vielleicht tatsächlich immer noch ein bisschen hoch und so weiter. Ich sag das nicht gerne, aber ich habe das Gefühl, wir müssen es schon auch sagen.
Es ist halt einfach so. Man darf halt nicht vergessen, es gibt halt diese Vorurteile der E-Mobilität gegenüber nicht umsonst. Preis ist halt ganz klar ein Thema, Reichweite ist immer ganz klar ein Thema und die sind halt wirklich auch nicht wegzudiskutieren. Ja. Und Leute, die mit 120 oder 150 Kilometern klarkommen, ist ja schön und das ist auch schön für die, die es funktioniert. Bei uns funktioniert es.
Ja, genau.
Also ich selber bin begeistert von meiner Zoe, auch wenn ich halt von den Macken nicht begeistert bin. Ne? Aber trotzdem, ich würde nie wieder was anderes fahren. Ist ganz halt
genau
so.
Genau. Also ich, vielleicht, um das noch abzuschließen, niemals hätte ich eine Zoe gekauft, wenn die einen Verbrennungsmotor hätte. Nie im Leben würde ich dieses Auto fahren mit einem, keine Ahnung, 1,4 Liter TFSI-Motor oder so einem Schrott. Niemals würde ich das machen. Das Auto existiert vor meiner Garage nur deshalb, weil es voll elektrisch ist. Und das ist genau das, was ich daran liebe. Und das ist genau das, was ich den Leuten auch immer sage. Ja, und was kaufst du da später dann für ein Auto? Und dann meine einzige Antwort ist halt, ich werde auf jeden Fall was Elektrisches fahren und zwar was voll Elektrisches und nie wieder was anderes. Und das steht so fest wie das Amen in der Kirche. Und es macht einfach Spaß und in diesem Wandel irgendwie mittendrin zu sein und einigermaßen vorne da mitzuschwimmen und ein bisschen mitzubestimmen und darüber zu reden und gehört zu werden, das ist einfach eine schöne Erfahrung für uns. Und ich möchte das auch niemandem irgendwie vergraulen, indem ich sage, ja, hier könnte ein bisschen besser sein und da könnte ein bisschen besser sein. Es ist halt einfach so und wir thematisieren das gerne einfach so sachlich, wie wir halt können. Aber um jetzt damit tatsächlich die Tür zuzumachen, trotz aller Kritik, das Elektroautofahren macht Spaß und es ist einfach der Weg in eine bessere Zukunft und es führt auch kein Weg dran vorbei. Da kann man auch lange mit mir diskutieren. Es führt kein Weg daran vorbei. Und in diesem Sinne hören wir jetzt hier auf. Ihr könnt jetzt ohnehin nicht widersprechen. Danke nochmal an Frank fürs Mitmachen. Hat mich sehr gefreut. War ein schönes Gespräch. Und vielleicht sehen wir den Pegasus irgendwie mal. Das hat ja leider nicht geklappt, dass der hier bei uns mal vorm Haus steht. Aber man weiß ja nicht. Es ist ja nicht aller Tage Abend. Die anderen Leute aus deiner Truppe, die sich das X mieten, die hören das ja wahrscheinlich auch zum Teil. Und vielleicht ist da einer gar nicht so weit weg. Man weiß es ja nicht. Also ihr seid herzlich eingeladen. Hier gibt's auch Strom umsonst und guten Kaffee.
Gut.
Gut. Und Klappe zu. Marcel, sag Tschüss.
Und Tschüss.
Macht's gut. Danke, Frank. Servus und ciao.
Jo, tschüss.